Wir sind ja im Philipperbrief im 2. Kapitel. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, was der Philipperbrief darstellt. Philipperbrief war ja geschrieben an eine Gemeinde. Und diese Gemeinde war im Endeffekt eine römische Kolonie. Das heißt, diese Gemeinde ist eigentlich das krasse Gegenteil von Korinth gewesen. Korinth war ja eine zuchtlose Stadt. Aber Philippi war eine Stadt, wo ja römische Soldaten angesiedelt waren. Da hat Zucht und Ordnung geherrscht, da gab es keine Exzesse, außer das, was die Römer zugelassen haben. Und Paulus sagt ja schon zu Beginn vom Kapitel 1, dass der Brief geschrieben ist, dass wir letztendlich auch begreifen und prüfen können, worauf es ankommt. Geistlich, das geistliche Leben, worauf es ankommt. Und hier geht ja Paulus, er hat uns ja hier der Herr Jesus wunderbar geoffenbart als der, der mit dem Vater wesensgleich ist. Und dann hat er mir ja diese gewaltige Aussage, wo er sagt, dass sie alle Zeit gehorsam gewesen sind. Das passt zu dieser Einstellung dieser Leute. Und dann sagt er so, und jetzt vollendet das, was Gott in euch angefangen hat. Er wird sowohl das Wollen und das Vollbringen wirken. Wir haben ja das letzte Mal studiert, wie das funktioniert. Jetzt kommen wir zum Punkt, jetzt erklärt er ganz einfach, wie man geistlich vorgeht. Er erklärt jetzt diesen Leuten, und da war jetzt nicht die Gefahr, und das ist oft so bei frommen Gemeinden, bei Gemeinden, die strenge Ordnungen haben, da geht es nicht darum, dass man jetzt hier gegen die äußeren Dinge kämpfen muss, wie in Korinth, wo es ja katastrophal zuging, sondern er sagt jetzt, da ist eher das innere das Problem. Das kommt in Vers 14. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Kein Murren, kein Bedenken. Das Bedenken ist im Griechischen so, dass ganz stark das Wort Zweifel drinsteckt. Und er sagt, lauter und unsträflich, also dass jeder es ansehen kann. Und dass man Zeugnis ist und ein Licht für eine Welt, die um uns herum verloren geht, völlig verkehrt ist, dem Teufel dient. Er sagt also hier, da spielt es eine Rolle, dass ein Gläubiger innerlich praktisch keine Seele hat, die murrt oder die zum Kritischen, zum Bedenken, zum Zweifeln neigt, sondern dass er unsträflich und lauter ist. Und unsträflich und lauter ist geistlich zuerst einmal das Innerliche. Wir haben oft so, dass man, so wie die Pharisäer, das Äußere wird ganz streng eingehalten, aber innerlich ist man Grab, das Problem. Aber wir wollen uns die Wörter angucken. Das Murren, das ist ein griechisches Wort. Das Tätigkeitswort heißt ganz massiv Murren oder Tuscheln. Also ihr merkt etwas, da ist man nicht offen, sondern das ist das, was hinterrum läuft. Und das Wort bedeutet zuerst einmal der Unwille, das Getuschel. Also man ist nicht zufrieden. Man ist nicht zufrieden mit der Gemeinde, man ist nicht zufrieden mit den Ältesten, man ist nicht zufrieden letztendlich mit Gott, man ist nicht zufrieden, wie das alles geistlich läuft, man ist nicht zufrieden mit den Geschwistern. Da ist so eine verdeckte Unzufriedenheit, die hier ist, und die führt zu einem Getuschel, dass man einfach unzufrieden ist und letztendlich dann auch zum Nächsten kommt. Und das heißt letztendlich, dass man zweifelt, dass man Bedenken hat, dass man nicht mehr überzeugt ist. Man ist nicht aus letzter Überzeugung da und kämpft geistlich diesen Kampf aus letzter Überzeugung, sondern man wird zum Mitläufer. Man ist selber nicht mehr 100% zufrieden, man murrt. Man ist selber nicht mehr 100% überzeugt. Da kommt dieses Bedenken. Wir werden nachher sehen, was das Wort bedeutet. Und dann kommt auch, dass man nicht mehr 100% unsträflich ist und lauter ist. Aber wisst ihr, wer lauter ist, das siehst du ja nicht. Du siehst das Herz nicht. Das heißt, bei dieser ganzen Sache geht es nur ums Herz. Wenn wir uns jetzt das erste Wort, dieses Murren, ansehen, wie die Heilige Schrift es benutzt, Johannes 7, 12. Ich denke, ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, hier war ja diese Begebenheit, wo es um die Juden ging. Und da heißt es, es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere sprachen nein, sondern er verführt die Leute. Und das ist oft das, was hinterherum geht. Wisst ihr, die Bibel sagt zum Beispiel ganz klar, wenn jemand an dir gesündigt hat, dann gehe hin, Matthäus 18, verwarne ihn unter vier Augen. Hört er nicht auf dich, nimm einen Zeuge mit. Verwarne ihn unter dem Beisein eines Zeugen. Hört er das nicht, dann sag es öffentlich vor der Gemeinde. Für Älteste genau das Gleiche. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn ein Ältester sündigt oder nicht in Ordnung ist, dann such dir einen zweiten Zeuge und stell ihn öffentlich. Ist biblisch. Meistens ist es heute so, dass Machtstrukturen sind, dass keiner den Mut hat, sowas zu tun. Paulus geht davon aus, es ist normal. Und genau das ist es, so wie es hier ist, man macht es hinterrum. Und das ist hier, was er sagt, wenn du hinterrum arbeitest, bist du nicht mehr lauter, bist du nicht unsträflich. Und das ist immer ein Zeichen, dass man innerlich nicht überzeugt ist. Wisst ihr, wenn ich von was völlig überzeugt bin, geistlich, kann ich auch hinstehen. Wisst ihr, ich kann zum Beispiel hinstehen und die Leute sagen, wenn es um geistliche Fragen geht, wo ich von der Bibel 100% beweisen kann. Ich kann zum Beispiel beweisen, dass man Hände nicht auflegen darf, zum Beispiel bei einer Taufe, bei einer Hochzeit. Du musst sagen, Bibel kennt es nicht, also Finger weg. Jetzt brauche ich das nicht rumtuscheln, stehe ich hin und sage, so ist es, biblisch. Ist schon Normalfall. Oder wenn die Leute diese Lehre, die ja in vielen Heiligungskreisen verbreitet war, bedeck mich mit deinem Blut. Sie haben das Blut wie ein Fetisch benutzt, weil die Bibel das gar nicht kennt. Wisst ihr, und das kann man jetzt ganz offen regeln, wenn man wirklich überzeugt ist, wenn man keine Bedenken hat, wenn man innerlich auch geistlich mit diesem Kampf zufrieden ist, wenn man unsträflich ist, lauter ist. Lauter ist ja ein wunderbares Wort. Es gibt verschiedene. Hier ist jetzt das nicht so ganz krasse gemeint, aber es gibt ein zweites Wort in der Heiligen Schrift, die meint, wie wenn man dich ins Sonnenlicht stellt, so klar sieht man alles bei dir und sagt, du musst ein Licht sein in dieser Welt, indem du hier auch vollkommen klar und sauber bist. Wisst ihr, und dazu muss man sich in der Bibel auskennen. Wisst ihr, ich darf eigentlich nicht anfangen zu wackeln, wenn jetzt irgendein Wissenschaftler kommt und irgendwas propagiert und dann kommt der Kollege und sagt, ja, die Wissenschaft hat jetzt festgestellt, dass die Erde 22 Millionen Jahre alt ist. Du musst sagen, das ist völliger Unsinn. Da kannst du ihm das eher biblisch wunderbar erklären, wenn du dich auskennst. Wenn du dich aber der Bibel nicht auskennst, was willst du dann machen? Wisst ihr, und dann bist du kein Zeugnis. Wenn man dann merkt, du hast keine Antwort und der Ungläubige merkt und zufrieden ist er auch nicht, nämlich mit dem Geistlichen und ehrlich lauter ist er auch nicht, ja, dann können wir aufhören. Wenn du dem aber erklären kannst, pass auf, Wissenschaft hat keine Ahnung, die Bibel lehrt, dass um die Erde ein Wassergürtel war. Dieser Wassergürtel hat die kosmische Strahlung aufgefangen. Dadurch wurden die Leute so alt. Bei der Sintflut kam das alles runter. Dann war die Erde wie unter einem Sikomatik-Effekt. Dinge, die normalerweise Jahrmillionen brauchen, sind hier in Sekundenschnelle geschehen. Das kann Gott machen, durch diese gewaltige Wassermasse. Und so ist auch die Geologie, so ist ja die Spuren. Ich muss sagen, wenn der macht, du bist völlig überzeugt von der Heiligen Schrift, du bist völlig überzeugt, dass der Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Du bist völlig überzeugt, dass der biblische Weg auch ihre Gemeinde, selbst wenn sie Fehler hat, dass das klar ist und du vertrittst deine Meinung klar, strukturiert, da ist eine andere Überzeugung. Dann hast du kein Problem. Und genau das will der Paulus. Genau das Ziel für den Brief. Und genau das Ziel für dieser Passage. Er sagt, tut alles. Regel ohne Ausnahme. Alles heißt immer grundsätzlich, ohne jedes Murren. Murren im Sinn von tuscheln. Naja, jetzt kommen die Geschwister schon wieder zu spät. Kennt ihr das? Wisst ihr? Wir sind in der Halbstadt ja manchmal so groß, dass du es kaum überschauen kannst. Jetzt kommen die Leute zu spät zum Abendmahl. Jetzt merke ich, machen wir mal ein praktisches Beispiel. Ich leite jetzt das Abendmahl, was ich meistens so gut wie nicht mache, aber es leitet jemand das Abendmahl. Jetzt merkt der, es ist 9.15 Uhr. Eigentlich müsste man anfangen. Jetzt merke ich, vor der Tür sind 5 Leute. Jetzt ist die Frage, lasse ich die Reihe oder nicht? Wenn ich völlig überzeugt bin vom biblischen Befund, dann kann ich zum Geschwister sagen, kleiner Moment, da kommen nur Leute, lass die rein. Jetzt gibt's Getuschel. Drei sagt, ich will, dass wir am 9.15 Uhr pünktlich anfangen. Kennt ihr das? Dann muss ich sagen, aber in der Bibel steht, beim Abendmahl wartet aufeinander. Entschuldigung, wer hat jetzt recht? Der penibel die preußische Ordnung einfordert oder der Bibel sagt, es ist biblischer zu warten. Wisst ihr, wenn der, wo das sagt, jetzt warten wir, völlig überzeugt ist, vollständig klar ist biblisch, dann setzt er sich durch. Aber die Bibel geht hier davon aus, dass es Leute gibt, die machen das lieber hinterrum. Sie tuscheln, sie murren und sie haben selber Zweifel. Sie sind auch nicht unsträflich und lauter. Sie sind nach außen hin wunderbar. Aber was dahinter ist, das ist die Frage. bin jetzt 44 Jahre gläubig. Was habe ich gesehen an frommer Fassade? Was habe ich gesehen, was wirklich dahinter ist? Es kommt erst raus, wenn es kritisch wird. Dann siehst du, was Sache ist. Vorher nicht. Und das will der Paulus verhindern. Und wir haben ja gesehen, wenn es um den Jesus geht, kann man nur Ja oder Nein sagen. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn du in eine Versammlung kommst, du brauchst es nicht plump machen, aber die Leute müssen wissen, es geht letztendlich nur um den Herr Jesus, es geht nur darum, dass du gerettet wirst, es geht nur darum, dass man Gott dient, so wie er will, und das Wort Gottes letzter Maßstab ist. Das ist letztendlich das Kriterium. Apostelgeschichte 6,1, damals auch so getuschelt, das ist also immer das gleiche Wort, wenn ich jetzt die Bibelstelle zeige. Und da war das zu Recht. An jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Also die Jüdischstämmigen gegen die Griechischstämmigen. Das war ja in Israel, sind diese Fronten aufeinander geprallt, da ganz klein, weil das Griechentum hat da keine große Rolle gespielt. Aber hier jetzt in der Apostelgeschichte, da siehst du, diese zwei Gruppen trafen aufeinander. Und es ist ganz einfach, dann wurde gemurrt. Und das Interessante ist, die 12, also die Apostel, wenn man dann weiterliest, die haben das erkannt, haben das biblisch geregelt. Das war also Murren, das berechtigt war wegen fehlender Hilfe, aber es ist immer biblischer, dass man hingehend das ganz offen sagt. Wisst ihr, wenn ich ihre Gemeinde oder unter Gläubigen nicht ganz offen meine Meinung sagen darf, dann ist schon der erste Schritt in Richtung Sekte geschehen. Wisst ihr warum? Wenn das Wort Gottes doch mein letzter Maßstab ist und ich habe das Wort Gottes auf meiner Seite, dann kann ich mich mit aufgeschlagener Bibel, egal wer da vorne steht, kann ich ihm hier auffordern, biblisch zu handeln. Wenn jemand das nicht erträgt, dann habe ich schon so einen kleinen Halbgott, dann habe ich so einen kleinen Sektenführer vor mir, wo ich sagen muss, nee. Das Wort Gottes ist unser letzter Maßstab. Paulus sagt, kein Getuschel, letztendlich keine Zweifel, kein Unlauteres, sondern klar. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da man so vorgeht. 1. Petrus 4,9, genauso wichtige Stelle. Und zwar, ich denke, das ist eine Sache, die eine wichtige Rolle spielt. Er sagt hier, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Wisst ihr, es gibt Dinge, geistliche Dinge, wo man sagt, jetzt müsste ich gastfreundlich sein, jetzt müsste ich jemand helfen, aber eigentlich will ich es gar nicht, ich kann es auch gar nicht. Und dann fängt man zu murren. Das ist falsch. Wisst ihr, dann muss man hinstehen, ganz ehrlich und sagen, ich kann es gerade nicht, sucht euch jemand anders. Wisst ihr, die Ehrlichkeit spielt in der Gemeinde eine riesige Rolle. Was können wir nicht, was wollen wir nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Paulus will einfach, dass man hier ehrlich ist und nicht rumtuschelt und nicht hinterrum rummurrt, sondern dass man ganz offen vorgeht. Und hier war es zum Beispiel auch, die fromme Fassade hat hier dazu geführt, dass man einfach etwas tun musste, was man gar nicht wollte oder nicht konnte. Ich habe so eine Phase auch mal durchgemacht, da haben wir uns ein bisschen Rand des Zusammenbruchs, sind wir Tag und Nacht überlaufen worden. Denn irgendwann musst du Notbremse ziehen, gell? Aber das ist viel besser, wenn du die gar nicht ziehen musst, wenn du das schon weit vorher regeln kannst, dass alles in gesunde Bahnen geht. Judas 16. Jetzt kommen wir zu einer ganz schwierigen Ecke. Das sind jetzt Leute, die wohl nicht klar waren. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Wisst ihr, Unzufriedenheit ist die Seuche der Gläubigen. Aber Unzufriedenheit ist etwas, wenn etwas nicht in Ordnung ist, ich bin unzufrieden wegen dem, dann soll ich das tun, was der Paulus sagt. Und dann soll ich lauter unsträflich sein, ich muss gucken, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Da gehe ich einfach hin, ohne Murren, ohne Bedenken, ohne dass ich selber in Zweifel gerate, wenn ich meiner Meinung gewiss bin, dann stehe ich auf mit der aufgeschlagenen Bibel oder stell denjenigen und regle es. Das wäre der Normalfall. Wisst ihr, aber es kommt natürlich das Problem, dass ein Mensch, um das zu tun, zuerst selber völlig sicher sein muss. Das ist das nächste Wort, wo wir gleich dazukommen. Nämlich das Bedenken. Er muss selber sicher sein, dann kann er so auftreten, geistlich. Er muss sich der Bibel sicher sein, er muss sich dem Willen Gottes sicher sein, dann kann er so auftreten. Wenn er das nicht tut, gibt es ein Problem. Römer 8, 28, jetzt kommen wir eher zum seelsorgerlich-privaten. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dienen wird, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wisst ihr, und das Murren kommt immer daher, wenn ich nicht glaube, dass mir alles zum Besten dient, wenn ich wirklich das tue, was Gott will. Lass uns 2. Korinther 9, Vers 8. Wichtige Stelle. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Ich sag's nochmal. Gott kann jede Gnade so im Überfluss spenden, dass ihr, die Gläubiger, in allem, gibt's dann etwas, das ausgenommen ist? Nein. Alle Zeit, das heißt, es funktioniert immer, alle Genüge habt, völlige Versorgung, und überreich seid, das heißt sogar überfließt, zu jedem guten Werk. Wisst ihr, wenn ich aber jetzt von Menschen etwas erwarte, das steckt da drin beim Paulus. Wenn die Leute von Menschen etwas erwarten, dann wirst du enttäuscht, dann wirst du unzufrieden. Wenn der andere jetzt eine große Persönlichkeit ist, dann hast du nicht den Mut, dich dagegen zu stellen, dann fängst du an zu tuscheln, fängst du an zu murren. Wisst ihr, und dann am Schluss wirst du unsicher, ja, vielleicht hat er doch recht. Wisst ihr, das hat ganz viel mit Charakter zu tun, die Bibelstelle, mit geistlicher Gewissheit, mit Sicherheit, dass man auch der Heilige Schrift sicher ist. Oder wenn ich glaube, Epheser 1, Vers 3, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann bin ich nicht mehr abhängig von Menschen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wisst ihr, ich habe die Fülle des Segens in Christus. Da bin ich doch nicht mehr auf Menschen angewiesen. Versteht ihr? Wir glauben immer, oh, wenn jetzt gut gepredigt wird, wenn gut gesungen wird, wenn die Atmosphäre schön ist und alles wunderbar. Die Bibel sagt, du bist in Christus gesegnet. Und das ist Kolosser 2, 9 und 10. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man das wirklich glaubt, dann kann man nicht mehr murren. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebhaftig. Und ihr, die Gläubigen, wir, seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Das heißt, ich bin in Christus zur Fülle gebracht. Ich muss es nur im Glauben annehmen. Wenn ich weiß, dass ich in ihm die Fülle habe, dann erwarte ich nichts mehr von den Leuten. Versteht ihr? Das ist das Grundproblem. Das ist immer der Grundgedanke, ich erwarte etwas von Menschen und die geben mir nicht, was ich will, also murre ich. Wisst ihr, nur ein praktisches Beispiel. Ich hatte vor Gott her erkannt, dass ich wohl die Aufgabe von Gott hatte und die Berufung zu predigen. Aber der damalige Prediger ließ mich nicht predigen. Und dann habe ich das einmal in der Seelsorge einem anderen Bruder anvertraut, der gleiche Beruf hatte wie ich und der auch gepredigt hat. Und dann ging es darum, ja, was soll man tun? Na, sagt er mir einen Satz, der hat mich umgeschlagen. Der war gigantisch. Er sagt, wenn du Öl in Wasser gießt, selbst wenn das Öl unter ist, ist nur frei der Zeug, dann kommt es hoch. Ist einfach so. Kommt an die Oberfläche. Sagt, genauso ist geistlich. Das Menschliche, das ist das Wasser. Und das Geistliche ist das Öl. Wenn du von Gott Berufer bist und der Herr für dich eine Berufung hat und dir geistliche Aufgabe gegeben hat, dann können die Menschen machen, was sie wollen. Sie können das nicht verhindern. Und so war es dann auch. Das ist ganz einfach. Wenn du das glaubst, dann wirst du nicht mehr murren. Wenn du das glaubst, wirst du nicht mehr zweifeln. Aber deine Berufung, dann sagst du, also gut, alles hat seine Zeit. Prediger 3. Dann kannst du in aller Ruhe warten, bis das von Gott her lebendig gemacht wird. 2. Petrus 1, 3. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Das heißt, ich habe alles in der Person Jesu. Wisst ihr, gibt es da noch einen Grund zu murren? Gibt es da noch einen Grund zu zweifeln? Man sieht also hier, hier ist eher die menschliche Linie. Und 2. Korinther 1, 3 sagt ganz einfach, und das ist wieder der nächste Punkt, warum muss ich bestimmte Dinge erleben? Warum muss ich bestimmte Dinge durchmachen? Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Versteht ihr? Wenn ich glaube, dass alles, was mir passiert, was ich durchleben muss, wenn ich wirklich Gott diene, das Sinn hat, mich zuzurüsten, dass ich wieder andere dienen kann, kann man dann noch murren? Nee. Kann man dann unzufrieden sein? Nein. Kann man dann in Zweifel geraten, ob der eigene Berufung? Nein. Es ist immer Frage, kläre ich alle diese Dinge vor Gott, in Christus, vom Angesicht Jesu? Bin ich mir sicher, das ist alles so, es stimmt alles? Dann werde ich nicht murren, dann werde ich nicht bedenken, nicht zweifeln, sondern dann stehe ich hin. Das Wort über Bedenken heißt Dialogismus. Da steckt unser Fremdwort Dialog drin. Dialog ist ja immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Überzeugung sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Dieses Dialogismus bedeutet Überlegung, der Gedanke, speziell als ich Gedanke habe, der Zweifel, das Bedenken. Man ist einfach nicht sicher, man zweifelt. Matthäus 15, 19, der Jesus zeigt es auch in den Evangelien, wie das zu sehr ist, diese ganze Sache. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Das Herz ist das Problem, weil das Herz produziert die Gedanken. Das Herz produziert auch den Zweifel. Das Herz produziert die Unzufriedenheit. Wisst ihr, man sucht ja immer die perfekte Gemeinde. Manchmal sagen die Brüder so im Spaß, aber ich weiß, dass es auch nicht immer so meinen. Also wenn ich hingehe, ist sie nicht mehr perfekt. Eine Gemeinde ist einfach etwas, es hat Gott so gegeben, dass individuell jeder Gott dienen kann, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Aber er braucht sich nicht verbiegen. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel Regeln habe oder Dinge, die nicht biblisch sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe die biblisch an, mit den Verantwortlichen und regel das, oder ich muss mich zurückziehen. Aber das Zwischenergebnis, murren, unzufrieden sei, selber in Zweifel geraten, das Übelste, was man machen kann. Lukas 2, 35. Also die ganze Bibelstelle von Paulus zielt darauf, dass wir alles aus völliger Überzeugung, ohne hinterrum zu arbeiten, einfach offen tun. Lukas 2, 35. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vieler Herzen die Gedanken offenbar werden. Das ist Hebräer 4, 12, das Schwert des Geistes, das durch die Seele geht. Das heißt, wenn ich jetzt ehrlich Bibel lese, in der stillen Zeit sage, Herr Jesus, wie siehst du mich? Wie siehst du diese Sache? Wo bin ich denn jemand, der murrt, der tuschelt, der unzufrieden ist, der nicht überzeugt ist, der wackelig ist? Dann wird das Wort Gottes mir wie ein Schwert durch das Herz gehen, das wird alles hervorkommen. Wenn man das ehrlich vor Gottes Angesicht regelt, dann kommt alles raus. Lukas 5, 22. Lukas spielt hier eine wichtige Rolle, weil er die menschliche Schiene betont. Da aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in euren Herzen? Wisst ihr, wir denken ja immer, der Herr sieht nur, wenn wir jetzt sündigen, wenn wir jetzt irgendwas tun, erkennt unsere tiefsten Gedanken. Ich weiß nicht, ist euch noch nie so gegangen, ich habe es ja schon oft erzählt. Ich bin im Gebet, bete, und jetzt kommt das fromme Theater. Und plötzlich stoppe ich, passiert mir manchmal, stopp, ich sage, Herr, vergib, ich sage dir Sprüchchen auf und der Theater, du siehst ja genau, was in meinem Herz drin ist. Und dann öffnet man sein Herz und sagt, Herr, so ist es. Und dann kann man plötzlich ganz ehrlich beten. Ist halt ein Unterschied, ob man öffentlich betet oder wie man in der stillen Zeit betet. Man muss nicht das öffentlich beten, was man in der stillen Zeit betet. Das muss man auch sagen. Aber man muss ehrlich beten. Der Herr kennt sowieso unsere Herzen und von daher, er kennt auch diese Zweifel. Und es ist furchtbar, wenn man nicht überzeugt ist und dann mitmachen muss. Das finde ich schrecklich. Guck zum Beispiel, ich singe das Lied, großer Gott, wir loben dich nicht. Sehe ich nicht, aus Überzeugung. Jetzt war ich wieder bei einer frommen Versammlung und da sind fromme Brüder und dann am Schluss, was mit leuchtenden Augen, sagt der Mann, nun singen wir noch, großer Gott, wir loben dich. Was machst du jetzt? Ist doch klar, wenn du überzeugt bist, singst du nicht. Wenn du vorne dran sitzt, auch als der, wo predigen muss, und alle gucken dich an und sagen, der singt nicht. Vielleicht kommen sie und fragen mich, warum singst du nicht? Und dann kann ich ja sagen, weil das Lied gesungen wurde, wenn man früher durch die Katholiken die Gläubiger verbrannt hat. Drum singe ich das Lied nicht. Steht ihr? Aber geheuchelt wäre, zu singen. Das Gleiche. Wir lehnen diese Art, bei zum Beispiel bei Beerdigungen des Vaterunser runterzuleiern ab. Darum beten wir ja bei der Beerdigung kein Vaterunser. Jetzt gehe ich in eine evangelische Beerdigung. Jetzt betet alle um dich rum das Vaterunser und ich bete es nicht. Hat doch einen Vorteil. Da muss doch jemand kommen und sagen, du bist doch ein frommer Mann. Warum hast du nicht gebetet? Sei. Aus dem und dem Grund. Weil 99% es bloß runterleiert und gar nicht so meint. Steht ihr? Und ich habe gesagt, ich mache das nicht mit. Wenn ich bete, dann bete ich aus Überzeugung. Wisst ihr, aber dazu musst du so sein, dass du völlig überzeugt bist. Und dass dieser Dialogismus, dieser Dialog, diese zwei Möglichkeiten, dass vielleicht doch nicht richtig ist, was du machst. Und dass du ja eigentlich auch unzufrieden bist und rummurst oder kein Rückgrat hast, dass das weg ist. Und um das geht es in Paulus, so schon gar nichts. Lukas 24, 38, eine der schönsten Bibelstelle über Erkenntnis. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel in euren Herzen auf? Und er zeigt ihnen die Hände, die durchbohrt sind als der Auferstandene. Wisst ihr, es ist einfach ganz einfach. Ich bin entweder überzeugt von dem, was der Jesus sagt, oder ich bin es nicht. Wisst ihr, dieses halbwachsweiche, die MacArthur Study Bible sagt, Spurgeon hat gesagt, der Fritz Meyer hat gesagt, der Prediger Y sagt, könnt ihr alles wegwerfen. Die Bibel sagt von diesem Buch, sie ist die Summe der Wahrheit. Wisst ihr, was es bedeutet? Das ist ganz wichtig. Alles, was in diesem Buch steht, stimmt. Aber genauso meint die Bibel, wenn sie was nicht schreibt, das für mich nicht relevant ist. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Es gibt Dinge, die stehen da nicht drin. Ja, Entschuldigung, warum macht man es dann? Wisst ihr, ich versuche die Leute das immer auszureden. Taufgespräche. Ich muss sagen, wo steht das in der Heiligen Schrift? Jetzt müssen wir tun, dass wir nur die richtige taufen. Die Entschuldigung, die Apostel haben den Simon Magus getauft. Wir haben auch schon falsche getauft. Die Bibel geht davon aus, bei Taufe als Selbstverständlichkeit. Du wirst wiedergeboren, bezeugst, ich habe Jesus angenommen, kann man dich sofort taufen, ohne Taufgespräche, ohne alles. Wisst ihr, aber wenn ich jetzt glaube, was die Menschen sagen, dann muss ich Taufgespräche machen, Seminare. Entschuldigung, ihr versteht. Das ist ein Riesenproblem. Das kommt aus diesen Zweifeln. Entweder stimmt die Bibel Wort für Wort, jeder Satz. Paulus sagt, 1. Korinther 4, 6, wir dürfen nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wenn es wirklich so ist, Entschuldigung. Wir sind zwiegespalten. Eigentlich sind wir Gnostiker. Wir stimmen mit dem Kopf zu, aber wir tun es nicht. Wir sagen mit leuchtenden Augen, denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Dann kommt was, das mir nicht passt, dann fange ich an zu zweifeln, zu murren, zu hadern. So ist der Mensch. Wenn ich wirklich glaube, dass mir alles zum Besten dient, kann ich dann noch murren, zweifeln? Nein. Die Frage ist halt, ob man es glaubt. Und dann nochmal zu dieser Zweiflerei, wo man dann einfach unsicher wird. Jakobus 1, 5 bis 8 ist ein ganz wichtiger Vers, vielleicht die gefährlichste Bibelstelle für Gläubige. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Wisst ihr, was heißt? Ganz praktisch. Paulus sagt, tut alles ohne Murren, ohne Bedenken. Und das Wort Bedenken ist das gleiche Wort wie Zweifel. Wenn ich zweifle, wenn ich nicht 100% sicher bin, kriege ich gar nichts. Ob das Gebet ist, wenn du im Gebet nicht 100% überzeugt bist, passiert gar nichts. Wisst ihr, wie oft ist mir das passiert? Ich bete, sag's vielleicht öffentlich, ich bete dafür, und dann kommt der Teufel und sagt, was ist, wenn es nicht passiert? Das ist der Zweifel. Dann bist du blamiert. Man muss sagen, da bin ich halt blamiert. Aber ich glaube, das passiert. Wenn es nicht passiert, dann suche ich den Grund. Der Grund bin ich immer selber. Aber man muss überzeugt sein. Wisst ihr, Paulus schreibt es ja nicht irgendwie, um uns hier irgendetwas vom frommen Stil beizubringen. Er sagt, tut alles, alles, was ihr tut, ohne jedes hinterrum Getuschel und Murre und ohne jedes Bedenken, ohne jeden Zweifel. Ihr müsst völlig überzeugt sein, dann braucht ihr nicht tuscheln. Da könnt ihr auch alles vertreten. Wisst ihr, ich habe schon mit Verführern harte Gespräche gehabt. Wenn du da nicht 100% sicher bist, dann kriegst du ein Problem. Ein Fixprediger hat mich einmal völlig entsetzt, hat er mich gefragt, glaubst du, dass ich seit 25 Jahren die Bibel falsch lese? Habe ich gesagt, ja. Aber das kann ich nur sagen, wie völlig überzeugt bin. Wenn ich jetzt sage, ja, und dann anfange innerlich zu wackeln, ja, was denn, das merkt doch der. Und vor Gott ist nicht in Ordnung. Ich muss überzeugt sein. Ich war überzeugt, dass er falsch liest. Ich habe ihm dann die Stelle gesagt, wo er falsch liest. Er konnte nicht mehr reden. Es ging ums Zungenrede. Ich habe ihm dann gesagt, hast du je gelesen, dass in 1. Korinther 14, 21 steht, das Zungenrede ist Teil für die Juden. Wo sind die Juden? Das hat er nie gelesen. Bewusst. Wir müssen überzeugt sein. Das können wir aber nur, wenn wir vor Gott stehen, die Bibel fleißig lesen, dann völlig überzeugt sind. Und das, was wir überzeugt sind, dazu müssen wir es aber gut geprüft haben, dass es wirklich wasserdicht ist, dann müssen wir es auch vertreten. Da brauchen wir nicht tuscheln. Da kann man sagen, Entschuldigung, ich will das nicht. Ich mag das nicht. Ich habe das schon gemacht bei Leuten, wenn es darum ging. Ich bin weiterhin überzeugt. Jeder hat den Platz im Leib Christi. Jeder hat ein Maß des Glaubens, 1. Korinther 12, 18, Römer 12, 3. Jeder hat eine persönliche Gnadegabe, 1. Petrus 4, 10. Jeder hat ein Arbeitsfeld, 2. Korinther 10, 13. Hat jeder als Paket. Epheser 2, 10. Jeder hat die Werke, die er tun soll, in sich. Wisst ihr, wenn ich schon zu Leuten sagte, du hast keine Berufung hier, sind sie beleidigt. Aber wenn ich überzeugt bin, dass desjenige keine Berufung hat, dann muss ich es ihm sagen. Versteht ihr? Dann muss ich es ihm sagen. Es gibt wieder Dinge, wo jetzt nicht so gravierend sind, da ist nicht so schlimm. Aber gerade wenn es ums Predigen geht, da muss man hinstehen. Sonst wird Stroh gedroschen. Und dann sagt Paulus hier was Wunderbares. Er sagt, wir sollen unsträflich und lauter sein. Und dieses unsträflich und das lauter sind wunderbare Worte. Das unsträflich heißt eigentlich, wenn man es ganz genau griechisch untersucht, untadelig. Also kein Tadel, das ist nicht angreifbar. Wisst ihr, natürlich, mich kann jemand nicht leiden oder es gefällt jemand nicht, wie ich verkündige, es gefällt jemand nicht, was ich für einen Lebensstil habe, es gefällt jemand nicht, wie ich mich kleide. Ich muss es vor Gott verantworten, was ich tue. Und die Bibel hat ganz klare Richtlinie, wo es hü oder hot geht. Dann ganz einfach, ich muss so sein, dass ich objektiv nicht angegriffen werden kann. Wisst ihr, manchmal kommen Gläubige zu mir und werfen mir was vor. Da sage ich zu ihnen, wisst ihr, das ist einfach, selbst meine Todfeinde, also die Sekte und so, die, mit denen ich rumgekämpft habe, werfen mir das nicht vor. Was denkt ihr, wenn ich wirklich so wäre, die würden mir das vorwerfen Tag und Nacht. Die würden mich packen. Es gibt Dinge, da musst du unsträflich sein. Zum Beispiel, wo man vollkommen unsträflich sein muss, die drei Punkte, was die alten Brüder uns beigebracht haben. Geld, das andere Geschlecht und eigene Ehre. An den drei Punkten muss jemand vollkommen sauber sein. Wisst ihr, wenn ich dann sehe, wie Frauen zu Männern in die Seelsorge laufen, dann geht mir, ich sag mal so, es kalt der Rücken runter. Dann muss ich sagen, geht nicht. Schick die Frau zu ihrer Schwester. Lass die Finger davon. Das Zweite, wenn ich sehe, wie die Leute manchmal mit dem Geld umgehen, dann muss ich sagen, es geht nicht. Es kann nicht sein, dass ich vorne predige und Geld einsammle und dann von dem lebe und dann das dickste Auto fahre. Es geht nicht. Versteht ihr? Geht einfach nicht. Und genauso eigene Ehre. Wisst ihr, manchmal hast du den Eindruck, es geht nur um die Leute. In Wirklichkeit geht es um die Bibel und um den Herr Jesus, sonst schon gar nichts. Das sind die Punkte, wo ich letztendlich unsträflich sein muss. Wenn ich das nicht bin, dann bin ich fehl am Platz. Heißt aber nicht, dass ich nicht charakterliche Fehler habe, dass ich Fehler begehe, das ist was ganz anderes. Aber diese drei Punkte, da sollte man keine Fehler machen. Nach Möglichkeit. Wisst ihr, wenn ich höre, ein Evangelist, der in den Gemeinden rumreist und wunderbar hier evangelisiert und wunderbar ist, nachher kommt es raus, dass er 10 Jahre in offenem Ehebruch gelebt hat. Ja, Entschuldigung. Oder war es verdeckt? Da war er verdeckt, hat niemand gewusst, aber es war offen als richtiger Ehebruch. Da muss ich sagen, wie geht das? Steht ihr? Ich sage ja, ich habe es erklärt, ich habe einen Bruder, der aus dem anderen Kulturkreis kommt, der fragt mich manchmal am Telefon, stehst du noch richtig vor Gott? Bist du schon abgefallen? Sag ich, ja, du darfst das fragen, ist doch klar. Wisst ihr, du musst ja immer gucken, dass du sauber bist. Und du musst transparent sein, was du machst. Du musst nicht jedem alles erzählen, aber in diesen drei Punkten, da musst du glasklar sein. Wisst ihr? Und da sagt die Bibel untadelig und dann das Lauter, das heißt eigentlich unvermischt und rein. Wisst ihr, wo das Wort noch vorkommt? Das ist jetzt hochinteressant. Es kommt eigentlich bei dem, wo der Herr Jesus von den Tauben redet. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist eigentlich die Überschrift über dem, was der Paulus in unserem Text sagt. Und zwar, es ist einfach so, er sagt, siehe, Matthäus 10, 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Da steht das Wort Akereios. Das heißt, ich soll sei so rein, ich sage es mal so, und so offen und so ehrlich und so durchschaubar wie eine Taube und trotzdem klug wie eine Schlange. Das heißt zu Deutsch, ich brauche nicht jedem alles erzählen, ich brauche nicht mich von den Verführern aufs Glatteis führen lassen und trotzdem muss in dem persönlichen Bereich muss Klarheit herrschen. Galater 5, 16, unvermischt mit dem Bösen. Galater 5, 16 hat zwei Blöcke von Früchten bzw. Werken. Einmal ist die Frucht des Geistes ein Block und das andere sind die Werke des Fleisches. Galater 5 fängt 19 an und da kommt jetzt einfach, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind, da wird die ganze Sünde aufzählt. Und da sagt er, die Frucht des Geistes ist, und da zeigt er die ganze Wirkung der Frucht des Geistes. Und wie das zustande kommt, sagt er in Galater 5, 16, das ist eigentlich der Zentralvers. Ich sage euch aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, wenn ich im Geist wandle, kommt Vers 19 nicht zum Tragen, sondern Vers 22 und Folgeverse oder 19 und Folgeverse oder Vers 22. Das ist eine Frage, entweder oder. Und zwar, hier haben wir jetzt ein riesen Problem. Das muss man einfach ganz nüchtern sachlich feststellen. Ohne falsch, unvermischt, heißt auch, ich muss mich absondern, wo es Gott sagt, da wo ich mich letztendlich nicht absondern muss, da muss ich mich auch nicht absondern. Wisst ihr, es gibt einfach Menschenlehren, Verbote von Menschen, das darfst du nicht, jenes darfst du nicht. Ja, Entschuldigung, steht der Bibel nicht drin. Da halte ich mich auch nicht dran. Das überlasse ich dem Gewissen von jedem Gläubiger. Aber die Dinge, wo klar geregelt sind, die sind letztendlich zu tun. Wisst ihr, ich verstehe das nicht. Zum Beispiel, es gibt Gemeinden, die haben gar keine Älteste. Ich sage, Entschuldigung, in der Bibel steht, du sollst das, was mangelt, in Ordnung bringen und Älteste einsetzen. Dann gibt es wieder Gemeinden, die haben bloß eine Älteste. Das ist genauso falsch. Die Bibel sagt klipp und klar, Älteste in der Mehrzahl. Wisst ihr, ich muss mich links abgrenzen und rechts abgrenzen und ich muss hier unvermischt sein. Ich darf mich nicht aus Menschenfurcht einfach auf falsche Lehren einlassen. Das ist genau das Gleiche, wenn du bestimmte Praktiken hast, zum Beispiel Dämonen austreiben bei Gläubigen, okkulte Belastungen lösen. Ja, wo steht das im Neuen Testament? Es gibt eine Stelle nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 16, das war der Paulus, mit dieser Magd, die einen Pythonsgeist hatte, einen Wahrsagegeist. Aber in die Lehrbriefe ordnet das nicht an. Dann muss das, was die Lehrbriefe sagen, wie man mit der Finsternis umgeht, muss unser Praxis sein. Wisst ihr, aber dann gibt es ganze Bewegungen, die bauen ihre ganze Lehre auf diesen falschen Praktiken auf. Und da muss ich einfach sagen, wenn du unvermischt bist mit dem Bösen, weil durch das gibst du eine böse Angriffsfläche, dann musst du einfach hingehen und musst hinstehen. Aber dazu musst du bibelfest sein, versteht ihr? Ohne Bibelfestigkeit, das was der Paulus hier sagt, hast du keine Chance. Aber wenn das alles sauber ist, wenn ich lauter bin, unvermischt, das kommt daher, dass ich nicht murre, ich bin nämlich innerlich zufrieden und ich bin völlig überzeugt. Zufrieden und völlig überzeugt. Dann werde ich nicht murren, nicht zweifeln, dann bin ich unsträflich, dann bin ich lauter. Und dann sagt er, seid ihr untadelige Kinder Gottes. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Unterschätzt die Gläubigen nicht. Sie sind gefährdeter, als man glaubt. Wisst ihr warum? Die Ungläubigen, das habe ich gelernt, ich war 43 Jahre im Beruf. Ich habe gesehen, wie mich die Ungläubigen beobachtet haben. Ich habe dann mitgekriegt, was sie sagen. Die durchschauen uns viel mehr wie alle anderen. Ich weiß Dinge, wo Verführung ihrer Gemeinde geschah. Ich habe es oft gesagt, meine Kollegen wären denen nicht auf den Leim gegangen. Die hätten das durchschaut. Die sind viel schlauer, wie man denkt. Und die haben auch Gespür für das, was geistlich echt ist. Wisst ihr, die Leute kommen und sagen, der ist echt, da gehen wir hin. Wisst ihr, noch wieder andere, die spotten zwar, aber innerlich sind sie angegriffen, das spielt alles keine Rolle. Aber wenn wir echt sind, wenn wir ohne Murre sind, wenn die morgen, ich tue das aus Überzeugung, nicht hinterrum, jetzt muss ich halt, gesetzlich, ich muss es halt, drum tue ich es. Entschuldigung. Wisst ihr, ich weiß von Familie, da ist strenge Kleiderordnung, die Mädchen gehen aus dem Haus in der strengen Kleiderordnung, in der Schultasche unten drin, sind dann die Leggings und die andere Bluse, und dann geht man aufs Klo, zieht sich um. In der Schule ist man dann genau wie die andere, bevor man heimgeht, zieht man sich wieder um. Entschuldigung. Genau das meint der Paulus. Eigentlich murren die Leute, auch die Jungen, und sagen, ich will das nicht, ich will jetzt auch sein wie die anderen, man hat keinen Mut, aber man ist auch im Zweifel, ist das richtig, was die Eltern sagen, ist das richtig, was die Welt tut? Man ist hin und her gerissen. Und das sind oft Gläubige, die sogar bekehrt sind, die so sind. Der sagt, wenn du untadelig sein wirst, darfst du nicht murren, darfst du keine Zweifel haben. Du musst völlig überzeugt sein, du musst unsträflich und lauter sein, du darfst nicht angreifbar sein in diesen Punkten. Du musst einfach einen klaren Weg gehen. Sobald du vor Gott in Christus das alles geregelt hast, passiert dir nichts. Er sagt, weil du hast eine Aufgabe. Du musst inmitten einer verkehrten Welt oder eines verkehrten Geschlechtes, er sagt sogar verdreht und verkehrtes Geschlecht, das ist die Welt, musst du Licht sein. Er sagt, es ist das, die Lichtsfunktion. Wir haben es ja studiert bei Matthäus. Matthäus 5, 14 ist ein wichtiger Punkt. Und zwar, hier haben wir die Aufgabe. Die fängt ja an schon in 13, ihr seid das Salz der Erde. Und dann 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg ist, nicht verborgen sein. Licht der Welt heißt doch nicht zuerst einmal, dass jeder weiß, dass ich gläubig bin. Wisst ihr, es war bei mir im Geschäft klar. Das muss einfach klar sein. Ich bin gläubig. Wie du das machst, da gibt es tausend Möglichkeiten. Bei mir war es relativ einfach. Ich habe mich, nachdem ich schon 4, 5 Jahre auf der Bank war, habe ich mich bekehrt. Gell? Und da gab es auf der Bank schon genügend Dinge, wo du in Ordnung bringen musst. Musst du dann einiges in Ordnung bringen. Und das allein hat gereicht, dass jeder wusste, dass ich gläubig bin. Gell? Und die Kunden haben das mitgekriegt. Gell? Einmal sagt der Kunde zu mir, ja, sind Sie ein Frommer? Und ich sage, ja. Wisst ihr, es muss einfach klar sein, wo wir stehen. Wir brauchen das nicht raushängen, aber es muss klar sein, wo wir stehen. Wisst ihr, wenn zum Beispiel, man braucht das nicht so dumm machen, wie ich es gemacht habe. Meine Kollegen wollten zum Trinken gehen und haben sie mich gefragt. Ich bin ja früher immer mitgegangen, ich war mit einer der Schlimmen. Und als ich zum Glauben kam, konnte ich es nicht mehr. Dann haben sie mich gefragt, gehst du mit? Hätte es gereicht, wenn ich sage, nein, ihr wisst ja, ich bin inzwischen gläubig, es geht bei mir nicht mehr. Es reicht, Einsatz. Gut, ich habe ihnen dann die Bibel aufgeschlagen bei Sprüche 1,11, habe gesagt, wenn dich die Sünder locken, so folge ihnen nicht, gell, war ich Dummheit, gell, was ich heute nicht mehr mache. Aber ihr versteht, was ich meine. Es muss nur klar sein, und wenn ich mich jetzt bekenne zu meinem Jesus und ganz offen sage, ich bin gläubig, ja, dann darf ich keiner Seite ermord. Wenn die sehen, dass ich selber nicht überzeugt bin, die Welt. Wenn die sehen, dass ich selber murre und selber unsicher bin, wenn die sehen, dass ich letztendlich selber nicht sauber bin, nicht lauter bin, unsträflich, dass ich selber hier Dreck am Stecker habe, in der Gassensprache gesagt, dann bin ich kein Licht mehr und dann bin ich ein schlechtes Zeugnis. Und genau das will der Paulus verhindern. Er sagt, wenn du nämlich nicht murrst, wenn du nicht zweifelst, wenn du unsträflich bist, wenn du lauter bist, wenn du sauber bist, wenn du nicht angreifbar bist, dann bist du wirklich ein Kind Gottes, das sein Zeugnis aufrichtet, dann wirst du diesem Vertreter und verkehrter Geschlecht wirklich als Licht dieser Welt leuchten können. Dann kannst du in das Licht dieser Welt der Herr Jesus bringen. Aber wenn das nicht geht, dann wird es schwierig. 2. Korinther 4, 6, das ist der Schlüssel für das alles. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Merkt ihr? Die Gedanken kommen aus dem Herzen. Und er sagt, wenn es in deinem Herzen Licht ist, wenn du erleuchtet wirst von der Herrlichkeit Gottes, vom Angesicht Jesu Christi, du stehst vom Herr Jesus, Hebräer 10, 19, du hast einen freien Weg, einen freien Zugang, dann wird er dein Denker prägen. Wisst ihr, die Frage ist, von was bin ich geprägt? Bin ich geprägt von dem, was die Bibel sagt oder von dem, was die Menschen sagen? Wisst ihr, wie stehe ich zu der Welt? Das ist die Frage. Wisst ihr, das Grundproblem ist eigentlich das, da gehört falsche Lehre dazu, falsche Vorstellungen. Wenn ich die Leute klar sage, so und so, das ist der biblische Weg, obwohl es gar nicht stimmt, dann führe ich sie in die Falle. Zum Beispiel als Watch Me Need in China war, da gab es ja die Lehre, die heute noch sehr stark verbreitet ist, vor Entrückung, bevor das Geringste passiert, wird schon drücken, das haben wir denen alle beigebracht. Dann kam Mao Zedong mit die schlimmste Verfolgung, die es jemals gab. Und ganz viele sind abgefallen. Die wären wahrscheinlich Großteil nicht abgefallen, wenn sie vorbereitet gewesen wäre, wenn man ihnen gesagt hätte, so und so ist es. Du musst die Leute sagen, hab nicht lieb die Welt. Es ist nicht das Wichtigste, dass du Karriere machst. Es ist nicht das Wichtigste, dass du ein teures Auto hast. Es ist nicht das Wichtigste, dass du ein Haus baust. Das reden mir die Leute ein. Da musst du sagen, das Wichtigste ist, die Bibel sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast und bist zufrieden, aus. Predige das heute. Weil die Leute nicht hören. Sie wollen sein wie diese Welt. Muss ich ihnen sagen, Nahrung, Kleidung genügt. Wenn der Herr dir mehr gibt, wunderbar, sei dankbar. Aber das ist das Ziel, was du erstreben sollst. Wenn du das erstrebst und dann noch zuerst nach dem Reich Gottes trachtest und die Leute das sehen und dann merken, dass du unsträflich und lauter bist, dass du nicht zweifelst, nicht murrst, nicht unzufrieden bist, dann bist du ein Zeugnis. Wisst ihr, und dazu muss man halt stehen. Wir sind halt so schon Wohlstandsbürger. Was glaubt ihr, was passiert, wenn heute zum Beispiel, ich sage es mal vorsichtig, da muss nicht einmal eine Atombombe fallen, aber zum Beispiel, wenn eine Atombombe fällt, dann hast du Folgendes. In der Stratosphäre, wenn die gezündet wird oder eine Neutronenbombe, dann hast du keine elektronischen Kreise mehr. Dann kann es sein, dann hast du plötzlich Mittelalter. Dann kann es sein, der Großteil, ich habe das einmal gesehen im Film, wo eine Katastrophe von einem Meteoriteneinschlag dargestellt ist. Der Film heißt sinnigerweise Harmageddon. Und das ist ein Dokumentarfilm, wo man die Szene nachgespielt hat, was passiert. Und da hast du gesehen, wenn das Ei schlägt, zum Beispiel, das war für mich interessant, alle Autos mit elektronischer Zündung sind nicht mehr gelaufen. Die alte, wo du noch rumdreht hast, der Einlasser noch durch den Funker gestoßen wurde, die sind gelaufen, das hat mich geschockt, habe ich nicht gewusst. Dann habe ich immer darauf geachtet, dass ich mindestens ein Auto habe, wo ich drehen kann. Irgendwann ist das auch vorbei, weil es keine mehr gibt, ist auch klar. Aber nur als Beispiel, man denkt immer, man muss sein wie diese Welt. Ja, Entschuldigung. Muss ich sein wie diese Welt? Muss mir die Welt Beifall klatschen? Ich kann doch sein, wie der Herr will und kann nach dem Reich Gottes zuerst trachten. Das zeigt sich dann im Beruf, da kannst du am ersten Licht sein, bei deinen Nachbarn, im Kindergarten, bei der Familie, manchmal, wenn die nicht gläubig ist. Wisst ihr, da reicht schon, wenn die nicht zu Tisch beten, du betest zu Tisch. Muss das nicht machen wie der alte Julius Konzelmann in Taifinger, der hat einmal Folgendes gemacht. Er war ja der Führer der Pietisten, ein frommer Mann. Jeder hat ihn gekannt als frommer Mann. Seine ganze Verwandtschaft war teilweise fromm, teilweise nicht fromm. Und dann haben sie Familiefest gehabt, der ist dazu eingeladen worden, haben die angefangen zu essen. Dann hat er ans Glas geklopft, dann haben alle zugehört, dann hat der Julius ist aufgestanden und hat gesagt, meine Lieben, der Unterschied vom Mensch und vom Vieh ist, das Vieh geht an Drog und frisst los, der Mensch aber dankt seinem Schöpfer und hat er zu Tisch gebetet. Man muss es nicht so extrem machen, aber versteht ihr, wenn ich dann da sitze und man sieht, ich bete zu Tisch, leise für mich, muss ich nicht provozieren, ich muss nicht aufstehen, muss nicht besonders haupt, aber muss sagen, ich bete, dann bist du ein Licht. Wenn die dann sehen, der macht hier keine fromme Schau, sondern der ist auch sonst lauter und ehrlich und anständig. Mein Chef hat einmal zu einem Kunde gesagt, er ist auch wie Richt, mein Kaufmann, hat er gesagt. Aber eines ist klar, er lügt sie nicht an. Wisst ihr, das Zeugnis muss klar sein. Es muss klar sein. Du musst dich verlassen können, dass ein Gläubiger nicht lügt. Wird schwierig, wenn der Chef sagt, sag ich bin nicht da. Habe ich auch schon gehabt. Geht einfach. Du musst ihn halt austricksen. Ich habe dann immer das Telefon so lange abdeckt, bis er weg war. Und dann habe ich gesagt, er ist nicht da. Hat gestimmt. Ich habe gesagt, er ist gerade zur Tür raus. So war es nämlich. Wisst ihr, aber man darf nicht lügen. Man muss auch manchmal sagen, er kann jetzt oder will jetzt mit ihnen nicht reden. Kriegst halt vom Chef eine drüber. Aber es muss klar sein, der lügt nicht. Der stiehlt nicht. Der ist nicht hinterm Geld her. Der predigt nicht wegen eigener Ehre. Der macht das alles nicht aus den und den Gründen. Wisst ihr, wenn das alles der Fall ist und man sieht, der ist trotzdem zufrieden, der zweifelt dem nicht, der murrt nicht rum oder tuschelt nicht rum und ist zufrieden in seinem Herzen, dann bist du ein Licht. Dann bist du ein Licht dieser Welt. Und dann letztendlich hast du das getan, was Paulus hier will. Wisst ihr, er wird noch viel weitergehen. Das ist jetzt nur ein Teil. Er erklärt dann, wie man dann aus dieser Haltung raus das Wort des Lebens darbietet. Er erklärt dann, wie man sogar Märtyrer werden kann. Er erklärt dann die innere Gesinnung. Wisst ihr, und von daher ist der ganze Philipperbrief darauf ausgerichtet, uns innerlich echt zu machen. Wisst ihr, und das sind eigentlich keine großen Schritte. Es fängt an, indem ich zu meinem Jesus gehe und sage, Herr, gibt es hier irgendwas, wo ich murre? Oft merkst du es ja gar nicht, wie du murrst. Die Unzufriedenheit ist schon eine Krankheit. Oder wo du zum Zweifel neigst. Du legst es einfach am Herr auf den Altar und sagst, Herr, lass mich vollkommen ohne Murren, ohne Tuscheln sei, ohne Bedenken, ohne Zweifel. Ich will unsträflich, ich will lauter sei. Ich nehme deine Opfer dafür an. Und dann wirst du sehen, was passiert. Der Herr wird dann dir helfen durch Erziehung. Dann kommst du nämlich genau in die Situation, wo du das beweisen kannst. Und das ist wunderbar. Und dieses Ziel, das hat der Philipperbrief. Wenn ich das sehe, dann muss ich sagen, dann haben wir noch viel Arbeit, oder alle? Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Gnadetag. Danke dir, dass du uns durch deine Apostel, auch durch die Lehrbriefe, die du ja selber diktiert hast und ihnen gesagt hast, was sie lehren sollen, dass du uns hier so klar zeigst, dass wir eigentlich nicht hinterrum tuscheln und murren sollen, sondern dass wir Überzeugte sein sollen. Und dass wir in dieser Überzeugung lauter sein sollen und unsträflich, so dass wir unser Leben auch ansehen können. Dass das, was wir tun, ist einfach echt ist, sonst tun wir es lieber nicht. Und du siehst, wie da jeder von uns auch seine Schlagseite hat und seine Schwäche. Dank dir, dass du sagst, dass du Mitleid mit unseren Schwachheiten hast. Und so bitte ich, gib uns einfach Gnade, dass überall dort, wo wir noch eine Schlagseite haben, dass wir beginnen, innerlich stabil zu werden, dir zu dienen und echt zu werden durch und durch. Und dafür danke ich dir. Amen.